Seit einiger Zeit sind wir als Gemeinde unterwegs durch die Heilsgeschichte Gottes, um das zu verstehen, was Gott sich vorgenommen hat und uns zu helfen, uns in diesen Plan einzuordnen. Letztes Mal haben wir sehr deutlich von Dietrich gehört, dass wir ein riesen Sündenproblem haben. Und dieses Problem entstand nicht jetzt und hier, sondern dieses Problem begleitet uns als Menschen eigentlich seit unserer Geburt. Und in der Menschengeschichte müssen wir zu diesem Sündenproblem, und das haben wir in vielen Gottesdiensten hier gehört, müssen wir zurückschauen, wo das Ganze begann, mit der Schöpfung, mit Adam und Eva, mit dem Sündenfall, der größten Katastrophe der Menschheit, mit der Trennung von Gott, mit dem geistlichen Tod, mit dem Leben der Menschen hier auf dieser Erde, mit dem Versuch, mit diesem Leben klarzukommen, mit all den dunklen Momenten der Geschichte der Menschheit und mit dem klaren, deutlichen Hinweis, aber Gott schreibt im Hintergrund seine Geschichte weiter, zieht seinen roten Faden und macht sehr, sehr deutlich, dass wir als Menschen in unserer Verlorenheit zwar ein riesen Sündenproblem haben, aber auch eine Riesenlösung für dieses große Problem. Und deswegen ist es wichtig für uns, manchmal, wenn wir die Bibel lesen, dann kommt sie uns als eine Sammlung einzelner Geschichte vor. Da ist halt Mose, davor die Schöpfung, da sind die 10 Gebote, die empfangen werden, da ist das goldene Kalb, da ist die Stiftshütte. Und wir sehen oft die Einzelteile und sehen so oft nicht das Ganze. Und das ist der Versuch bei uns in der Gemeinde, dass wir versuchen, auf das Ganze zu schauen, auf diese rote Linie. Wenn wir nämlich nur die Einzelheiten betrachten, dann laufen wir Gefahr, eine Menge guter, frommer biblischen Geschichte zu lesen, aber erkennen nicht, was die Bibel eigentlich wirklich ist, dass sie ein einzigartiges, zusammenhängendes Zeugnis für Gottes Plan und seine Gnade für uns verlorene Menschen ist. Das ist der Erlösungsplan, das ist das Evangelium, darum geht es heute, wo wir versuchen, den Kreis zu schließen, von Abraham bis zur Stiftshütte und der Frage nachzugehen, warum wir mit unserem Sündenproblem einen Stellvertreter brauchen. Wir haben letztes Mal gehört von den Emmaus-Jüngern und Jesus ist unterwegs mit ihnen und er macht Folgendes. Er erzählt ihnen die Geschichte Gottes von Mose bis zu den Propheten. Nichts anderes macht er. Er spannt den Bogen für die Jünger, damit sie eine wichtige Wahrheit verstehen. Und heute folgen wir als Gemeinde diesem roten Faden. Wir starten heute bei Abraham. Und wir gehen durch die Wüste, wir gehen zu dem Berg Sinai und dann zum Schluss landen wir in der Stiftshütte. Wir werden eine ständig erstaunliche Entdeckung machen. Wir werden sehen, wie Gott seinen Kreis für die Menschen schließt und sie ausrichtet auf den Wesentlichen, auf den Verheißenen, der da kommen soll. Was bei Abraham beginnt, findet zuerst seine Erfüllung in einem Zelt der Stiftshütte. Und letztlich später in Jesus Christus in einer Person. Und wir beginnen mit einer Verheißung an einen Mann. Der Segen für alle. Und hier beginnt unser Kreis heute. Wir starten in 1. Mose Kapitel 12 und da möchte ich uns die ersten 3 Verse lesen. Und der Herr sprach zu Abram, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, dass ich dir zeigen will, und ich will dich zum großen Volk machen, und ich will dich segnen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das ist der Beginn der Geschichte Gottes mit Abram. Nicht Abraham damals, sondern Abram. Gott sucht ihn aus, und wir haben soeben auszugsweise in den ersten 3 Versen den Auftrag gehört, und ich möchte auf 3 Dinge unsere Aufmerksamkeit zuerst lenken. Gott ruft Abraham nicht einfach für Abraham. Das ist uns vielleicht aufgefallen, dass dieser Ruf Gottes an Abraham eine viel, viel größere Reichweite hat als einfach nur für Abraham und seine Familie und seine Nachkommen. Gott sagt, in dir, Abraham, in meinem Ruf an dich, in meiner Sendung, in meinen Auftrag sollen letztendlich gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Gott denkt an Millionen und abermals Millionen von Menschen, die kommen werden und spricht an einen Mann, der noch gar keine Kinder hat. Aber das ist halt Gott und kein Mensch. Und das ist das Herz der Mission Gottes, die sogenannte Mission D, die Sendung Gottes. Durch einen einzelnen Mann möchte Gott die ganze Welt erreichen. Das Zweite, was wir in diesem Auftrag, der Beginn unserer Geschichte heute, erkennen, die Bedingungslosigkeit der Gnade Gottes. Keiner von uns hat heute eine Erklärung, warum Gott Abraham aussucht. Er entscheidet sich einfach für Abraham. Und Gott ist uns auch keiner Erklärung schuldig, warum er das tut. Er ist souverän in seiner Entscheidung und er ist bedingungslos in seiner Gnade. Und Gott wählt nicht aufgrund von einer Leistung. Gott wählt auch nicht aufgrund von einer Herkunft. Wir lesen auch nicht, dass Gott aufgrund von Frömmigkeit von Abraham diese Wahl trifft. Und das ist die Urquelle von einem biblischen Verständnis von der Gnade Gottes als etwas, was man nicht verdienen kann, etwas, was Gott einfach schenkt. Gnade ist ein absolutes Geschenk. Und das lesen wir in der Bibel, zum Beispiel in Epheser. Denn aus Gnaden seid ihr errettet aus dem Glauben, dass nicht aus euch Gottes Gabe oder mit anderen Worten Gottes Geschenk ist es, weil Gott sich souverän entschieden hat, die Menschen zu lieben und sie zu retten. Und wenn ich sage, die Menschen zu lieben, meine ich auch dich ganz persönlich, weil Gott sich entschieden hat, dich zu lieben. Und so hat er sich entschieden, Abraham zu wählen. Bedingungslos. Er hat sich einfach entschieden. Und das Dritte, was wir in diesem Auftrag zu Beginn unserer Geschichte sehen, ist, dass Gott ein Ziel hat und dieses Ziel ist Beziehung und nicht einfach nur Segen für eine Generation und Abergeneration. Abraham wird später, das lesen wir zum Beispiel in Jakobus 2, als der Freund Gottes genannt. Also jemand, den Gott nicht einfach als blindes Werkzeug gewählt hat, souverän, so wie ich eben sagte, in seiner Gnade, auch in seiner Vollmacht. Aber nein, Gott sieht und lebt eine besondere Beziehung zu diesem Mann Abraham. Und Gott will nicht einfach einen Sklavendiener, der blind und ohne jeglichen Zugang zu seinem Herrn etwas tut, sondern was Gott sucht, und dazu wird Abraham im Laufe seiner Geschichte, er sucht Freunde, die ihn als Gott anbeten und vom ganzen Herzen ihm dienen. Und der ganze Kreis, der hier in diesem Auftrag beginnt und den wir heute ziehen, hängt an einem Wunsch Gottes. Er möchte mit uns zusammen sein. Gott hat einen Herzenswunsch, Gemeinschaft mit seiner Schöpfung, und zwar mit den Menschen zu haben. Nicht, weil er es braucht, nicht, weil er muss, sondern auch hier, weil er sich souverän dafür entscheidet, weil er will, dass er und du Gemeinschaft haben. Paulus greift später diese Verheißung auf in Galater 3, Vers 8 und dort spricht er, die Schrift hat vorausgesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht spricht und hat den Abraham zuvor verkündigt, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Abraham ist also nicht einfach nur eine historische Gestalt, der einen besonderen Weg mit Gott hatte. Er ist ein Typus, er ist eine Vorschattung für das Evangelium, sagt Paulus. Also, das ist der Beginn. Abraham wählt einen Mann und schickt ihn auf der Reise mit einer Verheißung, weil er ihm eine Berufung gibt und gleichzeitig etwas verspricht. Ich möchte ja sofort schon eine erste Anwendung für uns ziehen. Gott ist heute genau der gleiche Gott. Und du heißt vielleicht nicht Abraham, aber vielleicht heißt du Peter und Maria. Und du gehörst zu Gott, du gehörst zu den Menschen, die Gott beruft und sendet. Die Errettung, die du empfangen hast, wenn du heute als geretteter Mensch heute sitzt, ist nicht einfach nur ein Selbstzweck, sondern ist immer ein Anfangspunkt und nicht Endpunkt. Das ist nicht das Endziel, dass du gerettet worden bist, sondern Gott hat dich gerettet, um mit dir etwas zu beginnen. So wie er Abraham errettet hat und mit ihm etwas begonnen hat. Frage dich, bin ich wie Abraham bereit, ohne vollständigen Wegweiser, ohne zu wissen, wohin es geht, aber mit Gott an meiner Seite loszuziehen? Hebräer sagt, Abraham wusste nicht, wohin es geht. Aber Abraham kannte den, der ihn führt. Und das war für ihn entscheidend. Und vielleicht hast du heute eine Verheißung, einen persönlichen Weg, den Gott dir aufs Herz legt. Und du haderst damit. Ich möchte dich ermutigen an diesem Beispiel, dass du erstmal klar das tust, was Gott dir sagt, dass du geduldig bist, wie Abraham es war. Fast, wir kommen gleich dazu. Und dass du die Verheißung Gottes annimmst, die nicht nach deinem Kalender passieren, aber sie passieren, weil Gott sie dir gibt. Die nächste Station in diesem Kreis, den wir weiterziehen, es kommt ein Rückschlag. Also Gott hat eine klare Verheißung gegeben. Gott sagte, ich werde mit dir meine Geschichte schreiben. Er hat ihm auch ein klares Zeichen gegeben, es werden Nachkommen kommen. Diese Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Sand am Meer, wie die Sterne am Himmel. Und jetzt zieht Abraham los und er geht los und es vergehen Jahre, Jahre. Und es passiert nichts aus dem, was Gott verheißen hat. Und hier kommt es zu einem Rückschlag. Hier kommt es zu einer Situation, wenn wir Gottes Pläne überholen wollen. So ging es Abraham. Und Abraham und Sarah, seine Frau, wohlwissend, Gott hat sie erwählt, wohlwissend, Gott hat uns eine Verheißung gegeben, versuchen aber, Dinge in ihre Hand zu nehmen. Und in 1. Mose 16, Vers 2 hören wir Sarah, die zu ihrem Mann Abraham sagt, lege dich zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie zu einem Sohn kommen. Ja, sie haben keinen leiblichen Sohn gekriegt und sie brauchten eine Lösung für das Problem. Mit jedem Jahr wurden sie älter und die Wahrscheinlichkeit, dass sie schwanger wird, war immer geringer und immer geringer. Und sie dachten, bevor der Plan Gottes scheitert, handeln wir. Mit anderen Worten sagten sie Gott, wir müssen nachhelfen. Du hast etwas versprochen, du hast eine Verheißung gegeben, aber scheinbar kommst du damit nicht klar. Das Ergebnis dieser Geschichte ist, Ismael wird geboren. Und ich glaube, gerade heute erleben wir die Folgen von dieser Entscheidung so stark, wo der ganze Nahe Osten brennt, weil es dort nach wie vor diese zwei Völkergruppen gibt, die seitdem in einem Riesenstreit liegen. Ismael war nicht der Plan von der Verheißung Gottes. Er war nicht der Sohn der Verheißung. Er war nicht der Versprochene. Er ist der auf die Welt kommt, weil der Mensch Gott hilft, seinen Plan zu erfüllen. Was ist hier tatsächlich passiert? Paulus greift das, was hier passiert, theologisch in Galater auf. Und ich möchte mit euch diese zwei Verse lesen. Galater 4, 22, 23. Dort heißt es, es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einer von der leibeigenen Magd, den anderen von der Freien, von seiner eigenen Frau. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Merkt ihr den Unterschied? Jemand wird geboren gemäß des Fleisches und hier wird gemeint gemäß des menschlichen Willens, der menschlichen Versuchung, das, was man selbst irgendwie in die Hand nimmt. Und der andere wird geboren aufgrund einer Verheißung. Da handelt Gott. Zwei Geburten, zwei Kinder, zwei Söhne. Man würde sagen, wo ist der Unterschied? Aber der Unterschied ist gewaltig. Und hier diese zwei Frauen, Hagar und Sarah, stehen typologisch für zwei Bünde. Der Bund, wo Dinge in eigene Hand genommen werden, nach dem Fleisch, sagt Paulus. Und der Bund, wo ich treu dem warte, was Gott versprochen und verheißen hat und in der Linie der Verheißung Gottes lebe, in der Linie seines Willens bleibe. Ismael repräsentiert heute jeden Versuch, aus meiner eigenen Anstrengung die Gnade Gottes zu ersetzen. Und hier musst du genau aufpassen. Ismael ist für dich auch ganz wichtig, denn er repräsentiert für dich alle deine Versuche, die du unternimmst, um die Gnade Gottes in deinem Leben, die du brauchst, um gerettet zu werden, die Gott geplant hat. Das war nämlich sein Plan und der rote Faden, dem wir folgen, den du verwirfst und das in deine Hand nimmst. Es ist nicht einfach nur eine alte Geschichte, die wir lesen. Es ist ein Grundmuster für alle Werksgerechtigkeit, die uns Menschen so eigen ist. Für alle Versuche mit meinen eigenen Werken, mit meinem eigenen Bemühen, für mein persönliches Heil zu sorgen. Ismael war nicht grundsätzlich böse gemeint. Und das ist das Tückische dabei. Abraham wollte Gottes Willen tun. Er wollte, dass der Wille Gottes erfüllt wird. Und das war ein guter Wille, aber der falsche Weg. Und so ist für heute für uns Ismael, für alles, was wir für Gott tun, anstatt auf das Verheißene zu warten, anstatt den Willen Gottes zu erfüllen und das zu empfangen, was er tun will. Ich möchte auch hier bei diesem zweiten Punkt eine Anwendung ganz persönlich an uns starten. Was sind die Ismaele in deinem Leben? Was sind die Versuche, die in deinem Leben erkennbar sind, Dinge in deine Hand zu nehmen? Womöglich wirklich an einem Grundproblem zu arbeiten. Und zwar das Grundproblem, dass du Gott persönlich nicht kennst, das verstanden hast. Es gibt ihn. Und ich brauche ihn, aber ich muss ja irgendwie gut werden. Ich muss meine Moral irgendwie noch auf eine nächste Stufe bringen. Ich muss mein sittliches und frommes Leben führen. Ich muss so leben, dass es keinen Anstoß gibt, weder auch von der Regierung noch von meinen Nächsten. Und so versuchst du, und das sind deine Ismaele. Ein junger Mann sagt, und ich gehe weiter, es gibt Ismaele auch im Leben von gottgläubigen Menschen, die sich eins für Jesus entschieden haben. Da ist ein junger Mann, der sagt, ich will eine gottgefällige Frau und ich warte und bete bereits seit 3 Jahren, aber irgendwie schenkt mir Gott keine. Und die Kollegin, die ich habe, sie ist zwar nicht gläubig, aber sie ist lieb und letztendlich ja eigentlich auch die Antwort auf Gottes Gebot, der Mensch soll nicht alleine bleiben. Ich tue letztendlich ja etwas Gutes, ich helfe Gott dabei, dass sein Gebot in meinem Leben Wirklichkeit wird. Ein christlicher Geschäftsmann, der sagt, eigentlich wollte ich integer sein. Ich wollte eigentlich nach dem Wort Gottes meine Geschäfte machen. Aber das ist so verlockend und ich brauche, und Gott weiß, dass ich auch meine Familie versorgen muss. Ich wäre sonst schlimmer als ein Heide. Also gehe ich gewisse Kompromisse ein in meinen Geschäftspraktiken. Ismael. Jemand im Gemeindedienst, ich weiß, ich sollte beten, ich weiß, ich sollte Gott mehr vertrauen, aber hier kann ich das doch selbst in die Hand nehmen. Und hier ist es auch viel schneller. Ismael. Ismael-Strategien führen immer zu Spannungen in unserem Leben und auch in dem Leben um uns herum. Genau das Gleiche wie diese Ismael-Strategie zu der Spannung im Nahen Osten heute so heftig geführt hat. Und auch in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden immer wieder führte. Ismael ist alles, was menschliche Logik, was menschlichen Sinn darstellt, aber ohne Gottes Geist geboren wird. Und es ist der Versuch, den Kreis zu schließen, ohne Gott mit einzubeziehen. Aber Gott zieht weiter seinen Kreis und wir wollen folgen. Die dritte Station. Kommt es weiter in der Geschichte des Nachkommens, das letztendlich ja gekommen ist. Abraham wurde der Sohn gegeben und er hatte Söhne und es ging weiter und weiter. Und irgendwann mal ist das Volk, mittlerweile reden wir von einem Volk, das Gott ja versprochen hatte, in Ägypten angekommen und dort für Jahrhunderte in eine Sklaverei. Israel, ein großes Volk, aber versklavt. 40 Jahre Fronarbeit. Generation für Generation. Und dann, und wir lesen in 2. Mose 3, 7 bis 8. Gott spannt seinen Faden. Es geht weiter in seiner Linie. Und Gott sieht sein Volk und spricht, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Ich habe ihr Schreien gehört. Ich bin herabgekommen, um es aus der Hand der Ägypter zu ergreifen. Das hebräische Wort, das Gott hier spricht für gehört, gesehen, ist das Wort Yada. Er hat erkannt, er hat erfahren, er hat gefühlt die Not seines Volkes. Gott bleibt nicht emotional distanziert. Wenn Gott eine Geschichte schreibt, seinen souveränen Bogen spannt, dann ist er mittendrin. Er kennt das Leid seines Volkes von innen heraus. Er ist kein gleichgültiger Weltenschöpfer, kein gleichgültiger Figurenschieber auf dem Weltgeschehen dieser Erde. Das ist ein Gott der leidenschaftlichen Beziehung zu seinem Volk, aber auch zu Menschen heute und auch zu dir persönlich. Und der Kreis von Abraham, ich will dich segnen, setzt sich fort weiter in der Befreiung des Volkes, der Nachkommen von Abraham aus der Ägyptenhand. Und beachte, das Erste, was Gott hier spricht und von Pharao fordert, ist Folgendes. Nicht die Befreiung als politischen Akt, dass man einen Aufstand hat und politisch eine Unabhängigkeit erklärt, sondern wir lesen in 2. Mose 5, Vers 1. Dort spricht Mose, Gott durch Mose, lass mein Volk ziehen. Und dann kommt das Wort damit, nichts, damit sie frei werden, damit sie von der Sklaverei befreit werden, sondern damit sie mir ein Fest halten in der Wüste. Damit sie wieder die Möglichkeit haben, mir zu begegnen, eine Beziehung, eine Gemeinschaft mit mir zu haben. Freiheit zu Gott hin. Nicht Freiheit aus der Unterdrückung, sondern Freiheit zu Gott hin. Und das ist eine wichtige Botschaft für jeden Menschen. Das ist die Freiheit, die Gott gibt, zu ihm hin und nicht einfach aus deiner Versklavung der Sünde. Freiheit in die Beziehung zu Gott hinein. Viele Menschen, ich habe immer wieder Gespräche gehabt, sie kommen mit Lasten, sie wollen, dass man für sie und mit ihnen betet, weil sie Probleme, Schwierigkeiten in ihrem Leben, sie wollen Lösungen, aber sie wollen keine persönliche Beziehung mit Gott. Ihnen geht es um die Schwere ihrer Lasten, aber nicht um Gott. Gott aber erlöst nicht, damit du gut zurechtkommst in deinem Leben. Gott erlöst auch sein Volk nicht, weil er so schlimm ist, dass es versklavt ist. Ja, das ist schlimm. Gott erlöst sein Volk, damit es sein Volk ist und in der Beziehung mit ihm leben kann. Er erlöst, damit du sein wirst und nicht einfach als befreiter Mensch für dich leben kannst. Bist du befreit um der Freiheit willen oder bist du befreit zu Gott hin, um sein zu sein? Mit welcher Einstellung deines Herzens bist du ein Kind Gottes? Bist du befreit um der Freiheit willen oder bist du befreit um Gottes Willen, um sein zu sein? Erlebst du die Bekehrung als einen Eintritt in eine Beziehung, als ein Abo für ein besseres Leben? Erlebst du Gemeinde als einen Ort, Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, oder erlebst du Gemeinde als einen Ort, Gott zu dienen, hierhin anzubeten und ihm zu begegnen? Beides ist wichtig, die Reihenfolge ist entscheidend. Der nächste Punkt unseres Kreises, den wir heute spannen. Gott befreit sein Volk. Er ist souverän. Wenn er spricht, dann geschehen Dinge. Da kann auch eine Weltmacht wie damals, wie Ägyptenland, das war, nichts dagegen tun. Auch Pharao, der mächtigste Mensch der Welt, ebenfalls zergeht und zerschellt an der Allmacht Gottes. Und die nächste Station unseres Kreises ist der Berg Sinai. Gott schreibt seine Geschichte, die er mit Abraham begonnen hat. Gott schreibt seine Geschichte trotz Ismael. Gott schreibt seine Geschichte trotz Ägypten und der Sklaverei. Und Gott kommt mit seinem Volk am Berg Sinai. Und die tritt die Heiligkeit Gottes auf die menschliche Sünde. Und das ist ebenfalls eine wichtige Station im Weltgeschehen der Geschichte Gottes. Auch für uns heute zu verstehen, in welcher Spannung ein Mensch und die Heiligkeit Gottes eigentlich leben. Das Volk ist jetzt frei. Sie sind frei aus ihrer Sklaverei. Sie sind rausgezogen. Sie kommen an den Sinai an. Und Gott will sich ihnen zeigen. Denn sein Ziel ist Begegnung und Gemeinschaft und Beziehung. Und er will sich ihnen zeigen, und es passiert etwas Entscheidendes. Wir hören genau hin in 2. Mose 20. Im 2. Mose 19 reden wir einfach diese ganze Vorbereitung. Gott sagt, es ist eine ganz besondere Situation. Und ich will, dass mein Volk mir begegnet. Aber es sind Vorkehrungen zu treffen. Es ist eine Linie zu ziehen. Ich bin der heilige Gott. Es ist ein sündiges Volk. Nach wie vor, auch wenn das mein Volk ist, von mir befreit. Deswegen, Mose, bereite alles vor, damit kein Unheil geschieht. Und es ist wirklich eine großartige Geschichte, die dort stattfindet. Und jetzt kommen wir in das Kapitel 20 hinein, wo das ganze Volk das merkt und es ist Donner und es ist Rauch und es ist etwas, was sie nicht verstehen und nicht einordnen können. Es ist nämlich Gott in Person, weil Gott sich nicht einordnen und nicht verstehen lässt. Und die Reaktion von dem Volk ist folgende. Wir lesen ab Vers 18. Das ganze Volk sah die Donner, die Blitze, und dann weiter und zitterte und trat von ferne und sprach jetzt zu Mose, und wir hören: Rede du mit uns, wir wollen gehorchen, aber lass Gott nicht mit uns reden, sonst sterben wir. Und im Grunde genommen sagen sie auch, rede dann, das sagen sie auch ganz klar, rede du mit Gott und rede du mit uns, Aber lass uns bitte raus aus dieser Geschichte. Wir wollen, dass zwischen uns und Gott jemand steht. Weil das, was wir hier sehen und erleben, macht uns so viel Angst und so viel Not. Und wir verstehen, wir können hier nicht bestehen. Hörst du das? Rede du mit uns. Aber lass Gott nicht mit uns reden. Das Volk hatte Angst vor direkter Gegenwart Gottes. Zu Recht, sie erkennen, wir sind Sünder. Und das ist eine normale Reaktion. Wir können diese Heiligkeit Gottes nicht ertragen. Wenn Gott direkt mit uns spricht, sind wir das Todes. Das ist nämlich das, was sie ja sagen. Und was sie ausdrücken, ist nämlich die Botschaft, wir brauchen einen Mittler. Wir brauchen jemanden, der zwischen uns und Gott steht. Wir brauchen einen Stellvertreter. Wir brauchen jemanden, der für uns zu Gott hingeht, mit ihm spricht und zu uns zurückkommt und zu uns spricht. Mose wird dieser Stellvertreter. Er geht hinein in die Finsternis, wo Gott ist. So lesen wir es. Gott will Beziehung, aber der Mensch ist Sünder. Heiligkeit und Sünde können nicht koexistieren, ohne dass die Sünde vernichtet wird. Das geht nicht. Heiligkeit und Sünde können nicht koexistieren, ohne dass die Sünde vernichtet wird. Deshalb brauchen wir einen, der zwischen uns und Gott steht. Der Mittler, der Stellvertreter. Der Kreis, der bei Abraham beginnt, stößt jetzt am Sinai an seine Grenzen. An die Grenze der menschlichen Fähigkeit, an die Grenze, die uns zeigt, wir können vor Gott nicht bestehen. Wir können aus eigener Kraft nicht in Gottes Gegenwart treten. Wir brauchen einen Vermittler. Und die theologische Erklärung liegt in dem Wort Heiligkeit, weil Gott heilig ist. Für Heiligkeit das hebräische Wort Kadosh oder Gadosh. Es bedeutet abgesondert, das bedeutet radikal anders. Radikal bedeutet komplett anders. Es bedeutet vom Wesen her anders. Nicht ein bisschen anders. Nicht einfach anders aussehend. Nicht mit anderen Wesenszügen, sondern komplett anders. Gottes Heiligkeit ist nicht moralische Qualität. Wir beschreiben das so oft. Nein, Gottes Heiligkeit ist sein Wesen als ein absolut anderer. Wenn dieses Wesen auf Sünde tritt, ist nicht Gott das Problem, sondern wir sündige Menschen und unsere Sünde ist das Problem. Und was tut Mose? Er geht hinein in die Finsternis, wo Gott ist. Das ist 2. Mose 20, 21. Er geht hinein und das ist etwas, was wichtig ist, weil der Stellvertreter, er geht in die Finsternis hinein. Er hält aus, was das Volk nicht aushalten kann. Und er steht zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen. Und wenn das noch nicht klar genug ist, in 2. Mose 32, 2, in 2. Mose 32, 32 sagt Mose zu Gott, vergib ihnen ihre Sünde. Wo nicht, so tilge mich aus dem Buch des Lebens. Mose bietet sich als ein Opfer für den Sühnetod an. Das ist echte Stellvertretung. Es ist ein klarer Fingerzeig auf einen, der größer ist als Mose. Was nehmen wir aus diesem Punkt für uns? Wie schaffen wir, die sündigen Menschen mit Gottes Heiligkeit zu leben? Wie oft beten wir wirklich so, dass wir Gottes Nähe fühlen? Oder es beten für uns oft das Aufsagen einer Liste und da ist keine Nähe, keine Gegenwart Gottes? Das Volk Gottes hatte Angst vor Gottes Nähe. Manche Christen haben heute Angst vor Gottes Nähe. Das führt sie irgendwann zu einer Gleichgültigkeit Gott gegenüber. Und der Grund ist, weil echte Nähe Sünden ans Licht bringt. Weil echte Nähe mein Inneres offenbart. Aber das Ziel ist nicht, Gott auf Abstand zu halten und fromm wirken. Das Ziel ist, ins Licht zu gehen, weil du weißt, dass du einen Stellvertreter hast, der dir hilft, die Heiligkeit Gottes auszuhalten und mit deiner Schuld zurechtzukommen. Und wir kommen gleich dazu. Aber konkret möchte ich werden. Gibt es in deinem Leben etwas, was du bewusst vor Gott verbirgst? Gibt es in deinem Leben etwas, was dich zu Gott auf Abstand hält und du erlebst keine Nähe Gottes? Der Sinai sagt dir, das funktioniert nicht auf Dauer. Die Stiftshütte, zu der wir gleich kommen, wird zeigen, Gott hat einen Weg gebaut, damit du kommen kannst. Aber bevor wir zur Stiftshütte kommen, gibt es einen kleinen Abzweig und das ist das goldene Kalb. Das goldene Kalb, weiter in der Geschichte des Volkes mit Gott, erleben wir folgende Situation. Mose ist auf dem Berg. Er ist dort, wo das Volk ihn hingeschickt hat. Er begegnet Gott, er spricht für das Volk. Er holt die Anweisung für die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Und dann, wir lesen in 2. Mose 32, 1, als das Volk sah, dass Mose ausblieb und dann weiter, sammelte sich gegen Aaron und sprach auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergehe, denn wir wissen nicht, was dieser Mann Mose widerfahren ist. Wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist. Der Stellvertreter ist weg. Derjenige, der zwischen ihnen und Gott steht, und die Verbindung zu Gott ist unterbrochen. Das meinen sie zumindest. Und sofort wächst der Wunsch nach einem Ersatz. Merkt ihr das? Sofort. Mose ist weg und sofort ist Wunsch nach einem Ersatz. Und zwar nach einem Ersatz, den man sehen und anfassen kann. Und das ist so, ja, schlimm, was hier passiert. Aaron macht ein Kalb und sagt, Israel, hier ist dein Gott. Israel, hier ist ein Gott, der dich aus dem Ägyptenland geführt hat. Hallo, was passiert hier gerade? Soeben haben sie denn doch diesen Gott erlebt. Sie haben so viele Wundertaten erlebt, so viele großartige Beweise für sein Wirken. Und plötzlich projizieren sie die Rettungstat Gottes auf ein Stück Gold, das sie selbst gemacht haben. Wisst ihr, was hier passiert? Es passiert das, was hier und heute auch genauso passiert. Menschen wollen Religion. Religion, die sie kontrollieren und einsetzen können. Religion anstelle von Beziehung. Religion können sie nämlich gestalten. Die Beziehung zu Gott gestaltet dich und dein Herz. Und Römer 1, 23 beschreibt das sehr, sehr klar. Da haben wir dieses Muster, das sich bis heute durchsetzt und das heute genauso erlebt wird in unserer Welt, in unserem Land, in unserem Leben. Dort heißt das, sie tauschten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes um gegen ein Bild. Merkt ihr, es geht um einen Austausch. Es geht darum, dass es jemanden gibt, der ausgetauscht werden soll. Und diese Welt lebt in diesem Austausch. Ich möchte heute ganz Wichtiges sagen. Sünde ist niemals einfach nur eine Gottlosigkeit. Sünde ist immer eine Ersatzanbetung, ein Tausch, wo Gott ausgetauscht wird. Das haben wir schon von der Kanzel einige Mal gehört, dass unser Herz so gemacht ist, dass wir Anbeter sind. Gott, weil wir Geschöpfe Gottes sind, hat es uns so hineingelegt. Auf der tiefsten Ebene unseres Herzens braucht unser Herz ein Anbetungsobjekt. Etwas, wovor wir niederfallen, auch wenn wir es nicht sichtbar tun, aber unser Herz tut es. Jemanden, an den wir uns binden. Und wenn mein Herz Hände hätte, dann sind das ausgestreckte Arme, die mein Herz hat. Und das sucht immer etwas oder jemanden zu umarmen und fest einzuschließen, um es anzubeten. Wir hören nie anzubeten. Wir beten nur das Falsche an. Wir tauschen den wahren Gott als unseren anbetungswürdigen Herrn aus gegen Dinge und Menschen in unserem Leben, die gemacht sind aus Menschenhand, die Strategien von Menschen sind, die Ideologien von Menschen sind und beten sie an, einfach weil wir ein Beter sind. Wir beten die Liebe an, weil wir ein Beter sind und ersetzen unseren Gott mit einem Götzen der Liebe. Wir beten Karriere an und ersetzen mit dem Hang nach dem, dass ich etwas gelten und wert bin, mit der Karriere und ersetzen Gott, unseren Schöpfer, der uns einen Wert gibt. Was ist dein persönliches Kalb? Das goldene Kalb ist alles, was du anbetest, wenn Jesus Christus und die Beziehung zu ihm nicht da ist in deinem Leben. Wie ich sagte, das kann Karriere sein, Machtbestreben, wenn ich diesen Job habe und wenn ich auch einiges dafür in Kauf nehmen muss und wenn einiges an Preis bezahlt wird, Preise, die ich nicht wieder gut machen kann, aber ich will den haben. Das ist ein goldenes Kalb. Ist das die Anerkennung anderer Menschen? Wenn die Gemeinde mich lobt, wenn diese Menschen mich loben, dann strecke ich mich noch mal weiter aus, um ihnen zu beweisen. Wenn mein Vater mich lobt, dann beweise ich ihm, dass ich es wert bin, dass ich gut bin, dass ich es kann. und ich bete an mit meinem Herzen falsche Anbetungsobjekte und ich falle nieder, verwende Energie und Kraft und Zeit und Geld meines Lebens und bin zutiefst unglücklich damit und bin eigentlich ein unglücklicher Mensch, weil ich das Falsche anbete. Da bete ich das goldene Kalb der Sicherheit an. Wenn ich genug auf dem Konto habe, brauche ich keine Sicherheiten, keine Verheißung Gottes, dann habe ich es in meiner Hand. Teste dich, das Königreich, das du in deinem Leben baust. Wem gehört dieses Königreich? Wer steht im Zentrum deines Reichs, das du in deinem Leben baust? Baust du das Reich Gottes oder baust du dein eigenes Reich? Mose, der Stellvertreter, kommt zurück. Da ist das Volk, sie tanzen um dieses goldene Kalb und beten es an. Mose zerbricht die Gesetzestafeln. Ein Bild dafür, dass der Bund zerbrochen ist, das Volk verloren ist. Sie haben Gott gegen ein Kalb ausgetauscht. Hört ihr das? Sie haben Gott gegen ein Kalb ausgetauscht. Gott gegen ein Kalb. Dann verstehen wir, sie verdienen das Gericht. Menschen, die Gott gegen ein Kalb austauschen, verdienen das Gericht. Aber Gott löst das Problem und hier sind wir bei der Stiftshütte angekommen. Gott löst das Problem, das Sinai so heftig, deutlich aufgeworfen hat. Jetzt kommt der genialste Teil der ganzen Geschichte und wir kommen langsam zum Schluss des Kreises. Gott hätte alles vernichten können. Gott hätte jeden vernichten können, aber er tut es nicht. Stattdessen sagt er, ich zeige euch, wie ihr leben könnt mit mir, obwohl ihr Sünder seid. Er gibt Mose den Bauplan der Stiftshütte. Was ist die Stiftshütte? Die Stiftshütte ist Gottes Antwort auf das Problem des Sinai. Am Sinai konnte das Volk nicht in die Gegenwart Gottes treten. In der Stiftshütte kommt Gott in einem Zelt inmitten seines Volkes, mitten hinein in das sündige Volk. Aber wie ist das möglich? Nach dem Prinzip, in dem System der Stellvertretung. Jeder, der sündigt, bringt ein Tier. Ja, so hat es Gott verfügt. Jeder, der gesündigt hat, und das waren alle, sie brachten dann immer wieder ein Tier. Er legte die Hände auf den Kopf des Tieres. Und das war eine symbolische Handlung, aber kein Ritual. Denn in diesem Moment geschah Folgendes. Man sprach ein Gebet und sagte, meine Sünde geht auf das Tier. Meine Sünde geht auf das Lamm. Der Priester, der von Gott eingesetzt wurde, der vermittelte. Er nahm das Lamm, auf dem die Sünde des Sünders lag, und er schlachtete es. Es floss das Blut, stellvertretend. Das Tier starb für den Sünder, und der Weg war zu Gott geöffnet. Der Aufbau der Stiftshütte hat eine unverkennbare Richtung. Da gibt es den Vorhof, da ist die Entsühnung, da ist das Brandopferaltar. Es gibt das Heilige, da geht es um Beziehung, Gemeinschaft. Da steht der Tisch mit den Schaubroten, der Leuchter, der Räucheraltar. Und dann war das Allerheiligste, die Bundeslade, Gottes Thron. Und da geht es um die Anbetung Gottes. Die Cherubime, die anbetend darüber stehen. Und bei jedem Schritt stellt sich die Frage, bist du rein genug? Und die Antwort des eigenen Herzens ist, nein, bin ich nicht. Nein, bin ich nicht. Aber das Blut, das soeben geflossen ist, sagt, du bist zugelassen. Du bist zugelassen. Erkennst du diesen Kreis? Bei Abraham beginnt alles mit dem Segen und der Verheißung der Nähe Gottes. Ich will die Beziehung haben. Ich will bei dir sein. Ich will bei deinem Nachkommen sein. Am Sinai scheitert das Volk an der Heiligkeit Gottes. In der Stiftshütte schafft Gott einen Weg. Aber es ist ein provisorischer Weg. Es ist ein zeitiger Weg. Es muss ständig geopfert werden. Die Priester müssen ständig Stellvertreter sein. Sie müssen sich ständig wechseln. Die Tiere müssen immer wieder sterben. Die Stiftshütte wird zu einem Schatten, zu einer Skizze. Sie ist das Fingerzeig auf das Eigentliche. Sie zeigt, wir brauchen einen perfekten Stellvertreter. Sie zeigt, wir brauchen einen ewigen Stellvertreter. Keine Tiere mehr, keine irdischen Priester mehr, sondern einen, der wirklich und für immer Kraft hat, zu versöhnen und die Kluft zu überbrücken. Hebräer 10, Vers 1 greift dieses Bild auf. Und Hebräer 10, Vers 1 nennt die Stiftshütte als einen Schatten der künftigen Güter. Ein Schatten sagt immer, da gibt es ein Objekt und der Schatten wird geworfen, weil etwas da ist, das für diesen Schatten sorgt. Und Hebräer sagt, dass das der Schatten der künftigen Güter ist. Wo ein Schatten ist, da ist immer ein Körper in der Nähe. Die Stiftshütte ist ein Schatten. Sie zeigt die Form und den Umriss des Eigentlichen. Sie sagt, irgendwann kommt der, der das alles in sich selbst perfekt vereint. Die Stiftshütte lehrte das Volk, dass zu Gott kommen immer durch Stellvertretung geht. Das war die Lektion der Stiftshütte und des Opferns. Nicht durch Anstrengung, nicht durch menschliche und moralische Leistung, sondern durch das Blut eines Opfers, das stellvertretend stirbt. Viele moderne Menschen, auch viele moderne Christen denken, ich muss erstmal besser werden, bevor ich wirklich zu Christus gehöre. Im vorletzten Glaubenskurs habe ich das von jemandem klar im Klartext genauso gehört. Das ist das Gegenteil der Stiftshütte. Man kann nicht wegen der eigenen Reinheit zu Gott kommen, sondern wegen des Opfers. Lässt du Jesus wirklich dein Opfer sein? Oder versuchst du dir durch Moral, versuchst du durch Dienst, durch Frömmigkeit selbst Zutritt zu erkaufen in den Augen Gottes? Und ich möchte schließen die Erfüllung. Jesus, unser ewiger Hohepriester. Jetzt schließt sie der Kreis. Hebräerbrief zeigt diese Linie von Stiftshütte bis zu Jesus Christus. Und wir lesen Hebräer 9, 11 bis 12. Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter. Und dann weiter, und ist nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Siehst du das? Abraham hatte die Verheißung. Mose war der Mittler des Gesetzes. Aaron und die weiteren Priester waren Stellvertreter, die opfern mussten. Die Stiftshütte war Ort der Begegnung mit Gott. Aber Jesus, sagt Hebräer, ist eins in einem. Was die Stiftshütte in vielen Elementen des Weges dargestellt hat. Jesus Christus kommt und erfüllt das alles. Er ist der Hohepriester. Aber nicht aus einem Stamm Levi, sondern er ist ein Hohepriester nach der Ordnung Melchisedek, sagt Hebräer. Ewig, unersetzlich, vollkommen. Er ist das Opferlamm. Johannes der Täufer sagt, seht, da ist das Lamm Gottes, das die Welt Sünde trägt. Er ist gleichzeitig selbst in der Person das Opferlamm. Nicht ein Lamm aus irgendwelcher Herde, nicht ein jährlich wiederholendes Opfer. Ein einzigartiges Lamm, das Lamm Gottes, ein Sohn Gottes, das ein für alle Mal für alle stirbt. Und Hebräer sagt, er ist der Vorhang. Und das ist noch ein Bild, in Hebräer 10, 20 lesen wir es explizit, ein Vorhang, das ist ein Fleisch, das zerrissen wird. Das hat mich nochmal so tief getroffen. Gott in Jesus Christus zerreißt sich für uns, weil der Weg zu Gott anders nicht möglich ist. Und er zerreißt sich für dich persönlich, um dein persönlicher Stellvertreter zu werden. Dieser Vorhang reißt Gott auf in der Person seines Sohnes. Das ist Theologie und Gottesliebe in Aktion. Die Barriere fällt. Und dafür muss der Sohn Gottes sich aufreißen, sterben, sich aufreiben, sich ganz hingeben. Und jetzt kommt die Einladung für alle, die Hebräer, der Hebräerbrief spricht. Hebräer 10, 19 und dann 22, dort lesen wir, da wir nun, liebe Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu die Freiheit haben, einzugehen in das Heiligtum, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. Das ist das Ziel des ganzen Kreises. Lasst uns hinzutreten. Lasst uns Gemeinschaft mit Gott haben. Nicht in Angst, nicht aus der Ferne stehen, sondern mit Freimut, mit Offenheit, mit Freiheit, mit Kühnheit. Das Wort, das hier mit Freiheit gebraucht wird. Und ich möchte abschließen. Ich möchte dich einladen, wo du diesen ganzen Kreis nun in Jesus Christus geschlossen siehst, mit drei Anwendungen zum Schluss. Ich möchte dich einladen, hör auf deinen eigenen Stellvertreter zu bauen. Hör auf, du brauchst kein goldenes Kalb mehr. Du brauchst keine Karriere, du brauchst kein Geld, keine menschliche Anstrengung, die dich vor Gott rechtfertigt und dir das Gefühl von Sicherheit gibt, von Wert gibt, von Ziel, von Hoffnung. Jesus ist dein Stellvertreter. Jesus ist dein Heiland. Wenn du versuchst, dich selbst zu rechtfertigen, da sagst du im Grunde genommen, ich brauche diesen Heiland nicht. Ich brauche diesen Retter nicht. Aber lass es dir sagen, du brauchst ihn. Du brauchst ihn. Hör auf, am Bau deines eigenen Kalbes zu arbeiten. Hör auf, Gott einzutauschen. Hör auf, deinen eigenen Stellvertreter zu bauen. Das Zweite, hör auf Distanz zu gehen. Viele Christen leben wie das Volk Gottes am Sinai. Sie stehen am Fuß des Berges, der bebt. Sie hören die Gebote. Sie wissen, dass Gott da ist, aber sie halten Abstand. Ich habe es hier einmal sogar im Gottesdienst erlebt. Da kommt jemand zu mir und will beten. Und ich sage, bete. Und diese Person sagt, nein, bete du für mich. Gott hat dir einen freien Zugang durch Jesus Christus gegeben in das Allerheiligste. Du darfst hinzutreten mit Freimut. Der Vorhang ist so zerrissen. Hab Freimut, in das Allerheiligste zu treten. Durch das Blut Jesu Christi. Und wenn du sagst, dort gibt es Dinge in meinem Leben, die diesen Zugang zu Gott stören. Und wenn du Gott fern bist, such nach diesen Dingen in deinem Leben. Wenn du sagst, ich erlebe Gott nicht mehr, dann frage Gott, was sind diese Dinge, die die Beziehung zwischen dir und ihm stören? Und nimm gleichzeitig die Lösung Gottes an, denn Jesus Christus durch sein Blut hat die Lösung für jedes deiner Probleme, für jedes der Dinge, die kein Mensch sonst weiß, aber du kennst sie und Gott weiß es. Und der Teufel, der dich verklagt, weiß es auch. Aber Jesus hat die Kraft, dich wieder in die Nähe Gottes zu bringen. Hör auf Distanz zu Gott zu stehen. Und das Dritte, lebe in der Dankbarkeit für den Stellvertreter. Wenn du heute nach Hause gehst, denk daran, der Kreis ist geschlossen. Gott hat einen Weg gemacht. Du musst nicht mehr opfern. Du musst nicht mehr zittern. Du musst nicht herrlich hingehen mit dem Lamm. Und alle sehen, der hat gesündigt. Der hat wieder die Vergebung notwendig. Du darfst kommen. Und du darfst kommen tatsächlich so, wie du bist. Aber du darfst gehen, verändert von Jesus Christus. Aber nicht, weil du so toll bist, sondern weil dein Stellvertreter, Jesus Christus, für dich eingetreten ist. Wenn du versagst, schau auf deinen Fürsprecher. Und vielleicht bist du heute hier in diesem Gottesdienst als der Versager gekommen. Dann möchte ich dich ermutigen, schau auf deinen Fürsprecher Jesus Christus. Wenn du Angst hast, schau auf den, der den Tod besiegt hat. Wenn du schuldig bist oder wenn du dich schuldig fühlst, dann schau auf das Blut, das für dich geflossen ist. Das Blut, das reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Das Kraft hat, ein für alle Mal, deine Schulden zu tilgen. Der Kreis ist geschlossen. Was tust du damit? Was tust du damit? Gott wollte schon immer bei uns wohnen. Er wollte schon immer bei dir leben, in deinem Herzen. Damals im Zelt, heute durch den Heiligen Geist in deinem Leben. Du brauchst heute Morgen keinen Mose mehr, der für dich hineingeht. Du hast Jesus. Und weil er lebt, darfst du leben in der Gegenwart Gottes. Geh heute nicht als einer, der am Fuße des Berges stehen bleibt. Geh heute als jemand, der ein goldenes Kalb hier lässt. Nimm das nicht mit nach Hause. Geh nicht als jemand, der seinem Ismael weiter tätschelt und hätschelt. Geh hinein. Der Vorhang ist auf. Der Kreis ist geschlossen. Der Weg ist frei. Amen.